Herzlich willkommen zum Podcast der Boston Consulting Group. Mein Name ist Henriette von Johnston und unser Thema heute sind die Comeback Kids 2019. Das sind die 10 Unternehmen, die seit der globalen Finanzkrise 2008 am stärksten durchgestartet sind. BCG wollte wissen, wie haben sie das geschafft und was können andere von ihnen lernen? Dazu haben wir 2 Insider bei uns, die wir zu den Strategien der Comeback Kids befragen. Der eine repräsentiert eines der Comeback Kids 2019. Es ist Alexander Sixt, unter anderem Strategiechef des gleichnamigen Autovermieters und ältester Sohn des Firmengründers Erich Sixt. Er sagt, von vielen Optimierungen, die Sixt in der Finanzkrise umgesetzt hat, profitiert das Unternehmen noch heute. Unser zweiter Insider ist unser Senior Partner und Managing Director Ralf Moldenhauer. Ralfs Schwerpunkt sind Restrukturierung und Recovery. Er hat die Comeback-Kids-Studie initiiert und gesteuert. Ralf ist überzeugt, dass es kein Patentrezept, aber entscheidende Zutaten für ein erfolgreiches Krisenmanagement gibt. Und damit sind wir eigentlich schon bei unserem Interview. Das Konzept für unseren Podcast: 6 gleiche Fragen an unsere beiden Insider und nicht mehr als 45 Sekunden Antwortzeit für jeden. Also los geht's! Herzlich willkommen, Alex. Herzlich willkommen, Ralf. Ich freue mich, dass ihr da seid.
Schön, dass wir hier sein dürfen.
Und ich freue mich besonders, heute in den Räumlichkeiten von Sixt zu sein.
Sehr gut. Wir legen direkt los. Unsere Frage Nummer 1 geht an dich, Alexander. Im Moment reden viele über eine neue mögliche Krise. Und es wird schon in vielen Branchen dazu konkret verhandelt, über Stellenabbau. Als Vertreter deines Unternehmens, das die Finanzkrise von 2008 als erfolgreiches Comeback-Kid überstanden hat, siehst du jetzt Parallelen zu damals? Und wie schätzt du die aktuelle Situation ein?
Also eigentlich wäre die Zeit auf jeden Fall reif für eine Krise. Ich glaube, wir sitzen so im längsten Bull Market, den es überhaupt gab. Ich habe übrigens gestern, gerade eben vor 5 Minuten, eine wahnsinnig interessante Analyse gesehen. Die letzte Bull-Phase, die wir hatten, ging 5,5 Jahre. Die jetzige dauert 10,5 Jahre mit einem durchschnittlichen Wachstum von 30%. Und das ist schon ziemlich erschreckend. Die Volkswirtschaftler gehen irgendwie für nächstes Jahr von einer Wachstumskurve von 0,5% aus. Aber wir wissen alle, was wir von volkswirtschaftlichen Prognosen halten können. Und ehrlich gesagt wird es einem schon Angst und Bange. Und das zieht sich in allen Branchen durch. Wir sehen es bei den Automobilzulieferern, die massiv Stellen abbauen. Und auch wir, muss man sagen, sehen so erste Vorboten einer Krise.
Danke, Alex. Ralf, also wir haben ja die Lage damals und heute analysiert. Siehst du Parallelen und wie schätzt du die Situation ein?
Also ich sehe Parallelen in den wirtschaftlichen Auswirkungen, in dem natürlich abnehmende Konjunkturerwartungen sind. Man merkt, die Unternehmen bewegen sich vorsichtiger, gerade was das ganze Thema Investitionen betrifft. Die Ursachen für die Situation sind aber komplett unterschiedlich. Wir haben in 2008 über eine finanziell getriebene Krise gesprochen und wir reden heute eher über das, was der Alex eben gesagt hat. Letztlich 10 Jahre Wachstum. Irgendwann kommt auch das mal zum Ende. Die Maschinenparks sind alle erneuert. Wir haben heute eher Themen rund um globale Handelskonflikte, das Thema USA-China, die hier quasi Gründe für eine abnehmende Konjunktur sind.
Kommen wir direkt zu Frage 2. Die geht auch an dich, Ralf. Was habt ihr rausgefunden? Was sind die größten Fehler, die Unternehmen gemacht haben? Und warum hat es so viele unvorbereitet getroffen?
Das kann man relativ einfach beantworten. Also zum einen ist bei fast allen Unternehmen viel zu spät reagiert worden. Man hat das Ausmaß der Krise vollkommen unterschätzt und man hat dann auch zu spät, quasi aus der Krise kommt, zu spät wieder umgeschaltet und gesagt, jetzt muss man eigentlich wieder in Wachstum investieren. Und später, also quasi nach der Krise, wir haben ja bei den Comeback Kids 10 Jahre betrachtet, haben wir im Wesentlichen natürlich auch das Thema, ist vergessen worden zu fragen, welche Strategie brauche ich eigentlich in dem veränderten Umfeld, um erfolgreich zu sein.
Alex, Hand aufs Herz. An welcher Stelle hat es euch am schwersten getroffen?
Boah, also die Einschläge waren schon überall in der Wertschöpfung bei uns. Also natürlich fängt es zuerst an beim Umsatz. Die klassischen Unternehmen, wie auch jetzt schon wieder passiert, by the way, drückt natürlich auf das Thema Reisekosten extrem auf die Bremse. Und das ist natürlich für unser Geschäft dramatisch, wenn die Leute aufhören zu reisen. Deswegen ist mir die Beratungsbranche so lieb am Herzen. Die hört nämlich nie auf zu reisen. Dann ist natürlich, wenn weniger Umsatz ist, ist natürlich, haben wir zu viel Fuhrpark. Und bei uns sind ja 2 entscheidende Kenngrößen. Das ist vor allen Dingen die Auslastung. Und jedes Mal, wenn ein Prozentpunkt der Auslastung mir fehlt, dann sind es ungefähr 30 Millionen Euro Ergebnis. Und das kann man wunderbar beobachten, dass wir in den ersten zwei Quartalen 2009 relativ großen Umsatzrückgang hatten und dann auch in der Ergebnisseite in den ersten zwei Quartalen sich niedergeschlagen hat, aufgrund der zu hohen Flotte.
Jetzt hast du es eigentlich schon ganz gut angerissen. Das führt uns zur Frage Nummer 3. Wie habt ihr die Herausforderung gemeistert und es euch auch geschafft, euch wieder, sagen wir mal, stark aufzustellen?
Ja, das ist, muss man sagen, einer der positivsten Effekte der Krise für mich gewesen, zu realisieren, wie anpassungsfähig eigentlich das Geschäftsmodell ist. Dadurch, dass ich ja 70% meiner Kostenbasis eben die Fahrzeuge sind, die Fahrzeuge stehen im Umlaufvermögen, das heißt, wir halten die Fahrzeuge nur knapp 6 Monate, brauchen wir im Prinzip 6 Monate, um unser Geschäftsmodell neu anzupassen. Das ist natürlich viel schwieriger für jemanden, der großen Fabriken hat oder Anlagenbau hat, der quasi die Kapazität wieder zurückzuschrumpfen, das ist natürlich viel, viel schwieriger. Und das kann man auch wunderbar an den Zahlen beobachten. Also ersten 2 Quartale stark negativ, Flotte rekalibriert, die variablen Personalkosten auch rekalibriert, um dann wieder die 3. und 4. Quartal so auszusteuern, dass wir netto mit einem leichten Gewinn fürs Jahr rausgekommen sind. Das Zweite, was wir gemacht haben, ist sofort langfristige Finanzierung eingeloggt. Also wir haben 2008, 2009 zu relativ, wie ich finde, hohen Zinssätzen, aber auf jeden Fall dauerhafte Finanzierung gesichert, was uns am Ende des Tages sicherlich auch die nötigen Handlungsspielraum nach vorne rausgesichert hat.
Ralf, jetzt ist ja Sixt eins unserer erfolgreichsten Comeback-Kids. Könntest du das nochmal in den Kontext setzen? Also welche sind die größten 3 Herausforderungen für die Unternehmen und die Wirtschaft insgesamt, um sich wieder gut aufzustellen?
Also um das mal kurz zu fassen, die erste Herausforderung ist die Strategie und das Geschäftsmodell hinterfragen. Das hat ja der Alex ja gerade erwähnt. Die Strategie ist ja dem Grunde nach eigentlich etwas Langfristiges. Trotzdem muss man es in einer solchen Situation, muss man die Strategie und das Geschäftsmodell konsequent hinterfragen. Zweitens in Szenarien denken. Keiner weiß genau, das ist immer, sagen wir mal, der Blick ins Ungewisse. Deswegen muss man in Szenarien denken. Upside, Downside, Real Case. Und das Dritte ist, dann, wenn man zu einer Entscheidung gekommen ist, also erstens schnell entscheiden und zweitens auch in der Umsetzungsgeschwindigkeit schnell sein. Das, was man entschieden hat, muss auch schnell umgesetzt werden.
Die Frage Nummer 4 geht auch an dich, Ralf. Jetzt brauchen wir noch mal so eine grundsätzliche Betrachtung. Was macht, und das hat ja Sixt gezeigt, ein erfolgreiches Comeback-Kit aus? Und welche 3 Schritte und Maßnahmen haben Comeback-Kits durch die Bank besser gemacht als die anderen? Also womit haben sie sich wirklich abgehoben?
Das konnte man in der Studie und bei dem Vergleich und bei der Auswertung der Analysen zu den Comeback-Kits sehr gut sehen. Das erste Thema war sofort reagieren. Nicht warten, sofort reagieren. Zweitens war es das Thema Reserven schaffen. Für das, was kommt, weil man nicht eben nicht weiß, was kommt. Deswegen muss man genügend Reserven schaffen. Und das dritte Thema war auch diese konsequente Art, dann wieder, wenn man spürt, dass es wieder besser wird, sofort umschalten und denken, wie kann ich eigentlich die Situation zu meinem Vorteil nutzen? Und wir haben unabhängig von der Studie auch bei BCG Analysen gemacht. Man denkt ja immer, dass Unternehmen in Krisen sich im Umsatz und im Ergebnis verschlechtern. Es gibt eine große Anzahl, und das ist fast jedes 6. Unternehmen, schafft es in der Krise, sowohl Umsatz als auch Ergebnis zu steigern. Also dieses Mantra, dass man in Krisen immer rückwärts läuft, ist eigentlich falsch. Man kann in Krisen auch gewinnen.
Alex, warum ist jetzt Sixt deiner Meinung nach ein Comeback-Kit? Und was sind die 3 Schlüsselmaßnahmen, die ihr eingesetzt habt, wo du das Gefühl hast, das spürt ihr bis heute?
Also, dass wir als 100 Jahre altes Startup immer noch als Kid bezeichnet werden, ehrt mich sehr. und ich finde es wunderbar, dass der Ralf, als hätten wir uns vorher abgestimmt, deckungsgleiche Szenarien gegeben hat, wie wir unsere Strategie umgesetzt haben. Ich habe da einfach von den Besten gelernt. Der Ralf war ja mal früher mein Chef. Das hilft mir natürlich. Also ich glaube, das aller Wichtigste, und das hat der Ralf auch schon gesagt, ist die Mut zur Tat. Man kann sich da in zigtausend Analysen versteifen, Tools einkaufen, Systeme schaffen und was ich was alles. Aber am Ende des Tages muss man Dinge einfach tun. Und das klingt so einfach, wie es ist, aber das ist am Ende des Tages auch die schwierigste Aufgabe des Managements. Ganz konkrete Dinge in die Umsetzung bringen. Weil es 2 Sachen, zum einen natürlich den sofortigen Ergebniseffekt der Maßnahmen, die daraus entsteht, aber es setzt auch das ganze Unternehmen in so eine erste Alert-Stimmung. Also dann hat auch der Letzte begriffen, dass jetzt die rosigen Zeiten vorbei sind und dass man jetzt handeln muss. Das hat also eine betriebswirtschaftliche Komponente, aber auch eine rein psychologische Unternehmensvisionskomponente. Sich konsequent zu hinterfragen, und ich glaube, das war so mit eins der besten Dinge, die uns eigentlich zur Krise 2008, 2009 eigentlich widerfahren ist, dass wir die Prozesse, die wir so haben, unfassbar konsequent auf den Prüfstand stellen konnten und nicht erklären mussten, warum wir das machen, sondern es war jedem klar, dass das jetzt gemacht werden musste. Und von diesen Prozessoptimierungen profitieren wir heute, ich sag noch heute.
Du hast jetzt ganz gut eigentlich schon angerissen und das führt uns zur Frage Nummer 5. Also das dreht sich um die Unternehmenskultur. Was glaubst du, ist grundsätzlich das Geheimnis eures Erfolgs nach der Krise? Also mir geht es jetzt speziell darum, welche grundsätzlichen und kulturellen Herangehensweisen zeichnen euch aus und machen euch vielleicht sogar auch besser als die anderen?
Also besser ist immer ganz schwierig mit uns. Mein Vater sagt immer, der größte Feind des Erfolges ist der Erfolg als solches. Ich glaube, das ist unsere Kern-DNA, genauso wie im Prinzip die konstante Falsifizierung. Also wir denken halt ständig drüber nach, warum wir das, was wir getan haben, eigentlich das Falsche ist und versuchen nicht drüber nachzudenken, warum das, was wir getan haben, eigentlich das Richtige ist. Ich glaube, das ist so ein ganz grundlegender Unterschied. Das, glaube ich, was uns auszeichnet, das, glaube ich, kam aus dem Handelsblatt, was ihr da geschrieben habt, ganz schön. Das eine Wort, was eigentlich alles charakterisiert, ist das Wort Wachstumswille. Und zwar, das setzt sich aus zwei Komponenten zusammen, aus Wachstum. Also wir haben ja sofort nach der Krise 2008, 2009 relativ sofort radikal auf Wachstum gesetzt, und zwar in allen Dimensionen. Also Auslandsexpansion, wir sind 2010 dann nach USA gegangen, was mittlerweile knapp 500-600 Millionen Euro zum Umsatz beiträgt. Ja, ein Schritt, der eigentlich, also Warren Buffett denkt immer antizyklisch, also quasi in der Krise müsste man eigentlich ja wieder nach vorne denken. Und ich glaube, das haben wir ganz, ganz konsequent gemacht. Wir haben Drive Now gegründet, was wir dann am BMW wieder verkauft haben, wahnsinnig viel Geld uns gebracht hat. Also wir haben ganz viele Initiativen gebracht, die eigentlich auf Wachstum gehen. Also erstmal Haus aufräumen, durchfegen und dann relativ schnell auf Wachstum setzen. Und das Zweite ist, was ich ja schon gesagt habe, im Prinzip der Wille. Also es ist halt in der Kern unserer DNA, dass uns niemand sagen muss, wir müssen das tun, sondern wir wollen es wirklich. Und das ist nicht nur Teil des Vorstandes, das ist ja ein ziemlich zahnloser Tiger am Ende des Tages, sondern es setzt sich bis runter durch auf den Stationsleiter. Er will Dinge tun. Machen ist halt wie wollen, nur halt wesentlich krasser. Und ich glaube, das ist so eine der Kern-DNAs, dass wir uns da nicht verkünsteln in irgendwelchen Konzepten. Klar vergeben wir uns dadurch auch Chancen, weil wir manche Sachen nicht in der letzten visionären Schaffenskraft durchdenken, aber wir sind dann immer mehr die Männer und Frauen der Tat.
Ralf, um das in den Kontext zu setzen, was denkst du, welche kulturellen Eigenheiten sind es nach deiner Erfahrung, die die erfolgreichen von den weniger erfolgreichen Unternehmen unterscheiden?
Also die Kultur, die Unternehmenskultur ist ganz wichtig. Und wenn man das mal ein bisschen runterbricht, ist es eigentlich immer eine Kombination aus einem diktatorischen und kooperativen Führungsstil, weil du die Mitarbeiter mitnehmen musst. Ja, und du musst auch Vorbild sein. Ich mache mir immer den Spaß, dass wenn ich bei Sixt ein Auto anmiete, gut, in Deutschland ist das ja relativ klar, dass man euch kennt als Familie, aber gerade so in den USA war ich jetzt in einer nordamerikanischen Großstadt, neue Station, war seit, ich glaube, 2 Wochen auf, dann habe ich gefragt, ob sie denn die Sixt-Familie kennen, ob die schon mal hier gewesen wären. Und dann sagten die, ja, wir kennen die Familie Sixt. Und das finde ich immer, dieses Thema Vorbild sein, ich glaube auch, das ist das, was das Unternehmen, und wenn man auch hier durch die Räume geht, ist es eben eine bestimmte Unternehmenskultur, wo die Entscheidungen, die oben getroffen werden, quasi auch von der Mitarbeiterschaft mitgetragen werden. Und das ist das Wichtigste.
Frage Nummer 6. Und damit kommen wir eigentlich zu einer ganz persönlichen Einschätzung von euch. Alex, was treibt dich aktuell persönlich um? Und was macht ihr, damit die Firma auch in Zukunft krisensicher ist?
Das ist sehr tagesformabhängig, was mich umtreibt, aber momentan machen wir schon, ich finde, wir sind in einer ganz spannenden Weggabelung gerade. Also auf der einen Seite müssen wir konsequent unsere Digitalisierungsoffensive weiter vorantreiben. Jetzt muss man sich vorstellen, keine Ahnung, 2009 in der Krise waren wir vielleicht 70 Entwickler, jetzt sind wir bei knapp 700 Menschen, die hier die gesamte Digitalisierung vorantreiben, die nicht nur Consumer-Facing-Products bauen, wie eben das Rancher-App-Produkt, wo wir mittlerweile knapp 300.000 Connected Vehicles drauf haben mit über 1,5 Millionen Fahrern, sondern auch im Prinzip alle Backbone-Prozesse, die wir da haben. Wir haben jetzt eine neue Software am Schalter ausgerollt, die den Mitarbeitern es deutlich einfacher macht, Autos zu vermieten mit wesentlich kürzeren Einarbeitungszeiten und höheren Verkaufszahlen. Also das ist auf jeden Fall einer der Schwerpunkte, aber auf der anderen Seite beschäftigen wir uns auch ganz konkret jetzt mit Szenarien, wie wir weitermachen sollen, falls ein konjunktureller Abschwung dort ist, ja. Und wir steuern das Unternehmen mit dem amerikanischen System, nennt sich OKRs, und kommen gerade, gestern waren wir eben auf unserem OKR-Retreat, wo im Prinzip das Management sich eben die Ziele für nächstes Jahr setzt. Und wir setzen es eben ganz konkret, dass das Unternehmen zwar schon grundsätzliche Guidelines vorgibt, Dann kommt mein Vater, der dann quasi, nachdem die ganze Planung abgeschlossen ist, sagt, pass auf, wir brauchen 100 Millionen Euro mehr Ergebnis. Spannenderweise wird es auch von jedem komplett angenommen. Also auch wenn es total unrealistisch ist, ja, also keine Planung gibt es her. Aber diese 100 Millionen extra sind im Prinzip wie so der Traum, der da am Ende der Straße hängt, ja. Und das hat eine unfassbare Dynamik hier im ganzen Konzern nochmal ausgelöst. Und wir haben schon ganz viele wieder Maßnahmen gefunden, abseits der normalen Planungen, wo wir diesem Ziel vielleicht ein bisschen näher kommen. Das soll bitte keine Guidance sein für nächstes Jahr, dass wir 100 Millionen mehr Ergebnis haben wollen, in keinster Form. Es geht eher so um den Gedanken dahinter, dass man irgendwie, abgesehen von den rein prinzipiellen Prozessen, die hier stattfinden müssen, am Ende des Tages auch irgendwie so einen Traum haben muss. Ja? Und der Traum kann Produkt sein, der Traum kann irgendwie Marktanteile sein, aber es sollte immer natürlich auch diese Ergebniskomponente sein. Und diese 100 Millionen haben mich irgendwie wahnsinnig angefixt gerade. Ja.
Ralf, welche Maßnahmen sollten Unternehmen grundsätzlich jetzt ergreifen, um sich gegen eine weitere Krise zu schützen? Also was würdest du sagen, wenn wir mal über alle Sektoren hinweg als dein Rat abgeben?
Also zum einen, wir erwarten eine Krise. Wir sind ja noch nicht wirklich in der Krise. Ich würde auch sagen, ich würde diese Krise als Chance sehen. Der Alex hat es vorhin gesagt, man kann in so einer Situation einfach alle Dinge hinterfragen. Das ist die große Chance. Und es gibt für mich auch keine Branchenkrisen. Es gibt in jeder schwierigen Situation gibt es Unternehmen, die gewinnen und andere, die verlieren. Und man muss eben gucken, dass man zu den Gewinnern gehört. Ja, insofern bin ich auch nicht immer so negativ, das heißt, Krise ist negativ, sondern Krise bietet viele Chancen. Wenn man mal konkret wird, ich würde natürlich in der Tat mit offenen Augen mir meine persönlichen KPIs, die ich für mein Geschäft benötige, anschauen. So ein Thema, wie der Alex gesagt hat, das Thema Langzeitmiete als Frühindikator, um zu sehen, kommt da was auf mich zu, ja oder nein. Zweitens würde ich natürlich wieder in Szenarien denken, weil keiner weiß genau, kein Volkswirt weiß, wie es weitergeht. Der kann auch nur Szenarien setzen und die muss man quasi in die eigenen Geschäftspläne übersetzen. Und drittens würde ich alle Investitionen kritisch hinterfragen, und zwar strategisch wie monetär.
Eine Frage noch, die einfach, glaube ich, den Zuhörern so ein bisschen unter den Nägeln brennt. Man merkt jetzt aus dem Gespräch raus, ihr kennt euch. Wie lange kennt ihr euch? Und vielleicht könnt ihr noch irgendwie einen Satz zum Gegenüber verlieren.
Ich habe den Ralf, glaube ich, 2005 oder 2006 so kennengelernt. Der Ralf war mein Mentor. Böse Zungen würden sagen Chef, aber ich sage mal Mentor. Der Ralf hat mich auf einem ganz wesentlichen Lebensweg von mir begleitet, nämlich aus einer Phase, wo man aus der Uni rauskommt und denkt, man weiß alles. Und der Ralf hat mir recht eindrucksvoll vorausgeführt, dass ich eben relativ wenig weiß. Und diese Bescheidenheit und diesem Lernwillen hat mir unglaublich viel geholfen auf meinem weiteren Lebensweg. Und ganz klar, ich habe ganz, ganz viele Dinge gelernt, nicht nur innerliche Natur, das war für mich ganz wesentlich, aber auch auf der menschlichen Seite, die mich weitergebracht haben. Und ich bin diese Zeit, die wir gemeinsam gehabt haben, unglaublich dankbar für und hat mich persönlich einfach wirklich weitergebracht.
Also,
jetzt wird es schwierig, was zu sagen. Alex kokettiert mit seiner Bescheidenheit.
In der Tat, wir haben uns vor gut 15 Jahren kennengelernt und seitdem treffen wir uns immer mal wieder. Und zwar nicht nur, sagen wir mal, über Projekte, das ist mir auch wichtig, sondern weil wir uns einfach als Menschen mögen. Und insofern, ich schätze den Alex sehr als Gesprächspartner. Ich freue mich gerne, hier zu sein und wünsche mir, dass das auch in den nächsten Jahren so weiterbleiben wird.
Super. Vielen, vielen Dank, Alex. Vielen Dank, Ralf. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr heute bei diesem Podcast mitgemacht habt.
Danke, liebe Henriette.
Danke dir.
Das war der Podcast der Boston Consulting Group zu Comeback Kids 2019, Durchstarten nach der Finanzkrise. Mehr dazu finden Sie in den Shownotes und auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat und wir sind gespannt auf Ihr Feedback. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihre Henriette von Jonstorm.